Nach längerer Zeit geht's heute mal weiter mit CSI Rüsselsheim. Nur kurz zur Erinnerung, CSI steht für Crime Scene Investigation und bezeichnet die amerikanische Spurensicherung und einige Fernsehserien, die davon handeln. CSI Rüsselsheim dagegen steht für meine Predigtreihe, in der wir uns immer mal wieder mit biblischen Verbrechen auseinandersetzen. Wir haben anhand von Kain und Abel gesehen, dass Egoismus und Neid Sünde sind und Beziehungen zerstören, auch unsere Beziehungen zu Gott. Daher müssen wir uns an Gott wenden, ihn um Verzeihung bitten und uns reinigen lassen. Danach hat uns Davids Kampf gegen Goliath gezeigt, dass wir mit Gottes Hilfe die Riesen in unserem Leben besiegen können, weil Gott größer ist als all unsere Probleme. Und später konnten wir an Davids Ehebruch mit Bathseba sowie seinem Auftragsmord an ihrem Mann nicht nur sehen, dass Gott unsere Sünde immer mitbekommt, ganz egal, wie gut wir auch versuchen, sie zu vertuschen, wir konnten auch sehen, dass er uns vergibt, wenn wir uns an ihn wenden, Buße tun und uns von ihm reinigen lassen. Heute kommen wir nun also nach längerer Zeit an unseren nächsten Tatort. Und es ist ein wahrlich idyllischer Tatort. Aber dazu später mehr. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass immer gerade dann, wenn die Dinge mal gut laufen, der Staat ankommt und all eure Erträge haben will? Wenn es nicht die Grundsteuer ist, dann ist es die Umsatzsteuer, die Einkommenssteuer, die Erbschaftssteuer oder auch die Vergnügungssteuer. Wenn es darum geht, an Geld zu kommen, sind die Regierenden schließlich seit jeher kreativ. Kurze Erinnerung, Steuererklärung muss man dann jetzt um die Jahreszeit ungefähr machen, ne? Aber beispielsweise der russische Zar Peter der Große, der führte beispielsweise im Jahr 1698 kurzerhand eine Bartsteuer ein. Wer einen Rauschebart trug, musste zahlen. Wer nicht zahlte, wurde öffentlich zwangsrasiert. Darüber hinaus erhob Zar Peter auch noch Luxussteuern auf Mützen, Stiefel, Bäder, Eichensärge, Bienen, Gurken und Nüsse. England und Frankreich führten zwischen 1696 und 1851 eine Steuer auf Fenster und Türen ein. Hausbesitzer zahlten eine Abgabe, deren Höhe sich nach der Anzahl der Fenster und Türen im Gebäude richtete und danach, an welcher Seite sie sich befanden. Also wenn ihr mal ein altes Haus mit wenig Fenstern seht, ist das vielleicht der Grund. Und im alten Preußen wurde aufgrund Klammer Staatsfinanzen eine Perückensteuer eingeführt. Da zur Zeit König Friedrichs I. Perücken in Mode kamen, waren für jedes in der Öffentlichkeit getragene Haarteil 3 Taler fällig. Kontrolliert wurde das vom königlichen Perückeninspektor und seinen Unterinspektoren, die auch auf offener Straße den künstlichen Haarschopf abnehmen und den Bezahlstempel überprüfen durften. Wie gesagt, die Regierenden sind kreativ, wenn es darum geht, an unseren Besitz zu kommen. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in 1. Könige 21 nachlesen können. Und während wir aus 1. Könige 21 zunächst mal die Verse 1 bis 3 lesen, können wir schon mal damit beginnen, über das Mordmotiv der heutigen Episode nachzudenken. In den ersten 3 Versen heißt es dort nämlich: Nach diesen Geschichten begab es sich. Naboth, ein Jezreeliter, hatte einen Weinberg in Jezreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nah an meinem Hause liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder, wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Es fängt also relativ harmlos an. König Ahab stand wohl am Fenster seines Palastes in Jezreel und sah dort ganz in der Nähe diesen schönen, idyllischen Weinberg. Beginnend mit König Ahabs Herrschaft war der Ort Jezreel das Winterdomizil der Könige des israelitischen Nordreichs. Ahab sah also diesen schönen Weinberg und dachte sich, den will ich haben. Da kann ich wunderbar Blumenkohl anbauen. Allein der Gedanke macht ihn mir ja schon unsympathisch. Aber egal, man soll ja keinen aufgrund seines Geschmacks verurteilen, auch wenn es schwerfällt. Aber versetzt euch stattdessen lieber mal in die Lage Nabots, dem der Weinberg ja gehörte. Eines schönen Tages arbeitest du gerade an deinem Weinberg. Du kümmerst dich um die Weinreben, du tötest Käfer, rupfst Unkraut und störendes Gemüse heraus und tust, was auch immer sonst noch nötig ist, um einen Weinberg zu pflegen. Aber dann tritt plötzlich der König in dein Leben, der dir ein Angebot macht, das du nicht ablehnen kannst. Aber du lehnst trotzdem ab. Der König sagt dir, dass er deinen Weinberg haben will, um dort einen Gemüsegarten zu pflanzen. Und er bietet dir an, dir einen besseren Weinberg zu geben oder was auch immer du haben möchtest. Das klingt doch nach einem fairen Angebot, oder? Aber das Problem war, dass dieser Weinberg bereits seit Generationen im Besitz von Nabots Familie war. Es war genau das Stückchen Land, das seiner Familie hunderte Jahre zuvor gegeben wurde, als die Israeliten das eroberte Land eingenommen hatten. Und wenn wir uns 3. Mose 25, Vers 23 ansehen, dann sehen wir, dass Gott gewisse Regeln für das Land aufgestellt hatte, das er den Israeliten gegeben hatte. Wir lesen dort, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisaßen bei mir. Also dieses Land zu verkaufen, verstieß gegen Gottes Gesetz. Also lehnte Nabot das Angebot des Königs dankend ab. Schön und gut, ne? Können wir aufhören? Fertig für heute. Nein. Wie reagierte der König? Das sehen wir in den Versen 4 bis 7. Da kam Ahab heim, voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Nabot der Jezreeliter zu ihm gesagt hatte. Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm. Was ist's, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot, dem Jezreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch König über Israel. Steh auf und iss und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jezreelitas verschaffen. Also der König zog wieder ab und schmollte. Armer König, ne? Es war nicht sonderlich schwer herauszufinden, dass er unglücklich war. Er war unglücklich, weil er nicht bekommen hatte, was er wollte, obwohl er es doch so doll gern haben wollte. Er warf sich auf sein Bett und starrte an die Wand, kam nicht mal zum Abendessen heraus. Und während er da so in Selbstmitleid versank, da kam seine Frau Isebel und wollte wissen, was denn los sei. Und so erzählte Ahab ihr davon, was er erlebt hatte. Da ist dieser Nabot und der ist total gemein zu mir. Ich will doch seinen schönen Weinberg haben und da Gemüse anpflanzen, weil du immer sagst, dass ich mehr Gemüse essen soll. Und dieser Nabot, der ist einfach total gemein und will ihn mir nicht geben. Der nimmt mich gar nicht wirklich ernst. Da fragt man sich doch glatt, warum man überhaupt einen Weinberg braucht, wenn man sowieso schon so viel weint, oder? Und was war Isebels Reaktion? Du bist doch der König von Israel, jetzt stell dich nicht so an. Steh auf, iss was und benimm dich wie ein Mann. Ich mach das schon. Ich werde dir den Weinberg schon irgendwie besorgen. Benimm dich wie ein Mann, ich mach das für dich. Merkt ihr diesen Konflikt? Also wenn das hier jetzt eine Fernsehserie wäre, CSI Rüsselsheim, dann würde die Musik jetzt wahrscheinlich in eine bedrückende Molltonart wechseln, um anzuzeigen, dass etwas Schlimmes passieren würde. Und genau so kam es auch. Aber bevor hier noch was Schlimmeres passiert, schnell noch mal kurz die Frage. Was war der Grund für den Mord, der bald passieren würde? Der Grund war, dass der König eine beleidigte Leberwurst war. Und dass er, soweit ich das beurteilen kann, mit einer Psychopathin verheiratet war. Das war der Grund. Und was war das Motiv? Das Motiv war schlicht und einfach Habgier. Der König wollte etwas, was ein anderer hatte. Aber wie ging es weiter? In den Versen 8 bis 10 lesen wir, und sie, also Isebel, schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert, und führte ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. So einfach geht das. Isebel war zwar vielleicht eine Psychopathin, aber sie war nicht dumm. Und so ließ sie sich das königliche Siegel von ihrem Mann aus und schrieb Briefe an den Stadtrat von Jezreel. Da kann man doch wirklich ein bisschen an den Worten Isebels aus Vers 7 zweifeln, als sie sagte, du bist doch der König Israels, oder? Stattdessen fragt man sich, wer ist hier eigentlich der König? Irgendwie erweckt Ahab hier eher den Eindruck, ein ausgewachsener Pantoffelheld zu sein. Und gewissermaßen wird uns das auch in 1. Könige 21 in Vers 25 bestätigt, wo wir lesen, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Augen auf bei der Partnerwahl, kann ich da nur sagen, ne? Aber das ändert hier in diesem Fall nichts an der Verantwortung, die Ahab für seine eigenen Taten übernehmen musste. Jedenfalls ordnete Isebel in diesen Briefen im Namen des Königs ein großes Fasten an. Das kommt euch heute vielleicht etwas seltsam vor. Für die Leute damals konnte das aber nur eins bedeuten, nämlich, dass sie auf irgendeine Art und Weise gegen Gott gesündigt hatten und dass der König es nun durch dieses Fasten wieder in Ordnung bringen wollte. Gemeinsam mit dem Aufruf zum Fasten forderte Isebel im Namen des Königs noch etwas. Die Stadträte sollten zwei falsche Zeugen finden. Diese sollten behaupten, sie hätten gehört, wie Naboth gegen Gott und den König gelästert hätte, und anschließend sollte er gesteinigt werden. Das zeigt uns, dass sich Isebel wohl doch mit dem Gesetz auskannte. In 5. Mose 17, Vers 6, da hatte Gott schließlich angeordnet, auf zweier oder dreier Zeugenmund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber auf nur eines Zeugens Mund soll er nicht sterben. Also zwei Zeugen. Durch die Kombination aus Fasten und Zeugenaussage sollte dem Volk klargemacht werden, dass Naboth gegen Gott gesündigt hatte und dass durch ihr Fasten und seinen Tod die Schuld gesühnt werden sollte. Einfach, aber effektiv. Und der Plan ging auf. In den Versen 11 bis 14 lesen wir, und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel geboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Naboth oben an dem Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Naboth vor dem Volk und sprachen, Naboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt und tot. Der Plan ging auf. Und wir sehen, wohin die Habgier eines Menschen führen kann. Naboth hatte, was Ahab haben wollte. Und das kostete ihn sein Leben. Naboth wurde zu Tode gesteinigt, sodass der Weinberg plötzlich ohne Besitzer war. Und was sollte ein verantwortungsvoller König in einem solchen Fall tun? Natürlich musste er sich um diesen idyllischen Weinberg kümmern. Schließlich fiel das Land nun natürlich der Krone zu, da der bisherige Besitzer des Verrats und der Gotteslästerung schuldig befunden worden war. Und weil sich niemand traute, etwas dagegen zu sagen. Keine schöne Geschichte. Aber Ahab und Isebel waren auch nicht gerade nette Menschen. Was können wir von der Geschichte lernen? Ahabs Sünde begann, als er etwas haben wollte, was nicht ihm gehörte. Und damit ist Ahab natürlich nicht alleine, denn das hier ist letztlich der Kern der Sünde. Das Wesen der Sünde geht zurück auf dieses eine Prinzip, etwas zu wollen, was einem nicht zusteht. Bereits im Garten Eden war es so, dass Adam und Eva alles haben konnten, was sie wollten, außer dieser einen Sache. Sie durften nicht von diesem einen Baum essen. Sie durften mit dem Baum machen, was sie wollten. Sie durften ihn ansehen, sie durften ihn berühren, sie durften an ihm riechen, sie durften an ihm hochklettern. Sie hätten ihn vielleicht sogar fällen und verbrennen können, wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Nur essen durften sie nicht davon. Denn Gott hatte ihnen in 1. Mose 2, Vers 16 und 17 deutlich gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Klar und deutlich. Keine Missverständnisse möglich. Das war, was sie nicht durften. Aber als der Satan kam, um sie zu verführen, da nutzte er eine List. Ne? Und Eva fiel drauf rein. In 1. Mose 3, Vers 4 und 5 lesen wir, wie der Satan sagte, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Satan wusste, dass Menschen wohl immer und zu jeder Zeit das haben wollen, was ihnen nicht zusteht. Das, was verboten ist. Das, was jemand anderes hat. Schließlich ist das Gras des Nachbarn ja immer grüner als das eigene. Und die Insel, die die anderen haben, ist auch schöner als das, was man selber hat, ne? Seht euch die Bibel doch mal an. Was ist es, das die Menschen in Schwierigkeiten bringt? Das haben zu wollen, was jemand anderes hat. Wir könnten uns dann ein Beispiel nach dem anderen ansehen. Jakob wollte das Erbe Esaus und war bereit zu betrügen und zu lügen, um es zu bekommen. Josefs Brüder wollten die Liebe, die ihr Vater Jakob seinem Sohn Josef zukommen ließ. Und sie waren dazu bereit, ihren Bruder zu töten oder ihn in die Sklaverei zu verkaufen, um diese Liebe zu bekommen. Vor einigen Wochen haben wir gesehen, dass David Urias Frau Bathseba haben wollte und dazu bereit war, Uriah zu töten, um sie zu bekommen. Und die religiösen Leiter im Neuen Testament, die ließen Jesus töten, weil sie haben wollten, was er hatte, nämlich die Kraft Gottes und die Herzen der Menschen. Und wenn der hohe Priester nicht haben konnte, was Jesus hatte, sollte Jesus es auch nicht mehr haben. Und deshalb wurde er umgebracht. Denkt an all die Verbrechen und Gräueltaten, die im Lauf der Geschichte begangen wurden. Die meisten von ihnen geschahen, weil jemand etwas haben wollte, was einem anderen gehörte und ihm nicht zustand. Es wird eine Geschichte darüber erzählt, wie Abraham Lincoln mit seinen beiden Söhnen eine Straße entlang ging. Beide Söhne heulten bitterlich. Da kam ein Freund vorbei und fragte, was denn los sei. Und Lincoln antwortete, dasselbe, was auch mit der Welt nicht stimmt. Ich habe 3 Kastanien und sie wollen beide 2 davon haben. So sind wir Menschen. Schon der römische Politiker und Philosoph Marcus Tullius Cicero hat gesagt, aus Habsucht entstehen alle Verbrechen und Übeltaten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir in den 10 Geboten in 2. Mose 20, Vers 17 lesen, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Es scheint harmlos zu sein. Aber trotzdem ist es der Anfang unserer Probleme. Gott hat dieses Gebot nicht einfach nur hinzugefügt, weil 10 Gebote besser klingt als 9 Gebote. Nein, er hat es aus einem bestimmten Grund hinzugefügt. Nämlich, weil Begierde, Habgier, Habsucht, Neid und Eifersucht Sünde ist. Ich sage damit nicht, dass es falsch ist, Besitz zu haben. Es war der amerikanische Komiker Woody Allen, der gesagt hat, Geld ist besser als Armut, wenn auch nur aus finanziellen Gründen. Und irgendwie hat er da ja auch recht, sage ich nichts gegen. Aber wenn dich das Geld oder irgendwas anderes, was du begehrst, verzehrt und verführt, dann ist es falsch. Übrigens, muss man selbst gar kein Geld und auch keinen Besitz haben, um in die Falle der Habgier zu stürzen. Theodore Roosevelt hat gesagt, Wahrscheinlich ist der größte Schaden, den großer Reichtum angerichtet hat, der Schaden, den wir, die wir moderate Mittel haben, uns selbst antun, wenn wir die Sünden des Neides und des Hasses tief in unsere eigene Natur eindringen lassen. Weil andere mehr haben, wollen wir haben, was die haben. Schon der Wunsch nach Reichtum birgt Gefahren. Paulus schreibt dazu in 1. Timotheus 6, Vers 9, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Doch etwas haben zu wollen, was einem anderen gehört, ist schon Sünde, wie wir ja in den 10 Geboten gesehen haben. Und genau das war der Anfang von Ahabs Ende. Ahab interessierte es dabei auch gar nicht, dass sein Wunsch falsch war. Es war ja nicht nur so, dass er etwas haben wollte, was ihm nicht gehörte. Wie wir bereits gesehen haben, wollte er auch noch ein Stück Land haben, das ihm einfach nicht zustand. Denn es war Nabots Erbteil. Naboth hatte ja mit seiner Absage nicht versucht, sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Er hatte sich auch nicht geweigert, weil er den König nicht mochte. Er hat es getan, weil es richtig war, so zu handeln. Und er tat es, weil es das war, was Gott von ihm wollte. Naboth wusste, dass er gegen Gottes Gebot verstoßen würde, wenn er dem König seinen Weinberg verkaufen würde. Und wisst ihr was? Ich bin mir sicher, auch Ahab wusste das. Auch Ahab wusste, dass das falsch wäre. Und ich bin mir sicher, dass er zumindest teilweise so aufgebracht war, weil er wusste, dass Naboth über mehr Integrität verfügte als er selbst. Und sowas herauszufinden ist nie schön, sondern es tut weh. Ich glaube, die meisten Leute sündigen nicht unwissentlich. Stattdessen wissen sie ganz genau, was sie da tun und machen es trotzdem. Sie mögen ihr Handeln vielleicht entschuldigen, sie mögen herunterspielen, was sie tun. Vielleicht versuchen sie sogar, es zu leugnen oder die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. Aber letztlich sündigen die meisten Leute wissentlich. Kenne ich ganz persönlich. Und es war genauso, wie Ahab es gemacht hat. Aber Ahab wollte nicht nur, was einem anderen gehörte. Und Ahab wollte auch nicht nur, was ihm nicht zustand. Er wollte es auch so sehr, dass er Naboth schließlich umbrachte, um zu bekommen, was er wollte und ihm nicht zustand. Klar, technisch gesehen war Isabel die den Mord in Auftrag gegeben hat. Aber Ahab hatte dabei mindestens genauso viel Blut an seinen Händen wie die beiden falschen Zeugen, die gegen Naboth aussagten. Warum klebte Nabots Blut an Ahabs Händen? Weil er ganz genau wusste, zu was seine Frau fähig war. Das war schließlich dieselbe Frau, die 1. Könige 18 zufolge alle Propheten Gottes ermorden ließ, die sie aufspüren konnte. Und auch Elias Predigten konnte sie so wenig ausstehen, dass sie ihn am liebsten seinen Kopf von seinen Schultern getrennt hätte. Ich weiß ja nicht, wie ihr so über Prediger denkt, aber ich finde das schon ein bisschen überzogen, sowas zu machen. Aber genau diese Frau sagt in 1. Könige 21, Vers 7 zu Ahab, du bist dort der König über Israel, steh auf und iss und sei guten Mutes, ich werde dir den Weinberg Nabots des Jezreelitas verschaffen. Was hat Ahab da wohl gedacht, was sie machen würde? Mit Naboth eine Runde Schach spielen und der Gewinner, der kriegt den Weinberg oder wie? Natürlich nicht. Ahab wusste ganz genau, zu was seine Frau fähig war. Er hätte auch direkt zu einem Auftragskiller gehen können, wäre aufs Gleiche rausgekommen. Er wusste ganz genau, was sie mit Naboth machen würde. Und er unternahm nichts, um sie aufzuhalten. Und stattdessen sehen wir in den Versen 15 und 16, wie es weiterging. Als aber Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Naboths, des Jezreelitas, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Naboths, des Jezreelitas, und ihn in Besitz zu nehmen. Wärt ihr an Ahabs Stelle nicht wenigstens ein kleines bisschen neugierig gewesen, wie Naboth jetzt so plötzlich gestorben war? War er vielleicht krank? War es ein Unfall? Altersschwäche? Nein, Ahab fragte nicht, weil er es bereits wusste. In dem Augenblick, In dem Moment, in dem er Isabel vollgejammert hatte, hatte er Naboths Todesurteil unterschrieben. Ahab war gierig. Er wollte, was einem anderen gehörte. Er wollte, was ihm nicht zustand. Er wusste, dass es falsch war, aber er wollte es so sehr, dass er seine mörderische Frau auf Naboth hetzte und ihn umbringen ließ. Und so wurde Ahab für uns zu einem wunderbaren Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Aber auf eine Sache muss ich an der Stelle noch ganz kurz eingehen. Denn die ganze Geschichte hatte natürlich auch ein Nachspiel. Ahab wurde erwischt. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber wenn ihr nur eine einzige Sache von meiner Predigt behaltet, dann merkt euch das hier, denn es ist wirklich wichtig. Ahab wurde erwischt und auch du wirst deine Sünden nicht vor Gott verstecken können. Geht nicht. Über Ahab lesen wir dann in den Versen 17 bis 19. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Mach dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr, du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Ahab kam nicht ungeschoren davon. Und Isabel übrigens auch nicht. Aber viel anders wird es auch dir nicht ergehen. Hast du in deinem Leben Habgier, Habsucht, Eifersucht oder Neid? Wo willst du was haben, was dir nicht zusteht? Oder hast du vielleicht völlig andere Punkte, in denen du gegen Gottes Gebote verstoßen hast? Wo liegen deine Leichen begraben? Ich mag vielleicht nicht an deiner Tür klingeln, um dich damit zu konfrontieren. Dein Ehepartner wird es vielleicht niemals mitbekommen, ebenso wie deine Kinder. Du wirst vielleicht eines Tages auf dem Sterbebett liegen und denken, dass du damit davongekommen bist. Aber das bist du nicht. Denn Gott weiß ganz genau, was du in deinem Leben gemacht hast. Aber du musst deshalb nicht verzweifeln. Wenn du in deinem Leben gesündigt hast, dann versuch nicht, deine Vergehen zu verstecken. Versuch nicht, sie zu entschuldigen oder zu verheimlichen. Und versuch nicht, sie anderen in die Schuhe zu schieben, sondern übernimm die Verantwortung dafür. Wende dich an Gott, bitte ihn um Verzeihung und kehr um. Denn dann kannst du dich auf die Worte aus 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 verlassen, wo wir lesen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Weg. Und den wünsche ich mir für uns alle. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Vater, es ist wahr, dass wir in unserem Leben immer wieder an Punkte kommen, wo wir wollen, was uns nicht zusteht. Es kommt immer wieder vor, wo wir entweder in Gedanken oder vielleicht sogar in der Tat tun, was dir nicht gefällt, tun, was nicht richtig ist. Ich weiß es, dass es bei mir so ist und ich bin mir sicher, dass es bei uns allen so ist. Daher bitte ich dich um deine Hilfe. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben mit dir zu leben. Ich bitte dich darum, dass du uns vergibst, was wir falsch machen. Zeig du uns, womit wir zu dir kommen sollen. Ich bitte dich darum, dass du uns vergibst, was wir falsch machen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, so zu leben, wie du es dir für uns vorgestellt hast. Mit dir an unserer Seite. Mit dir als unsere Leitung. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.